Hallo und herzlich willkommen zurück bei Me on Air, der Open-Mindness-Podcast der offenen Jugendarbeit in Bludenz. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, wie jedes Mal. Er kommt aus Deutschland und wir führen dieses Gespräch gerade standard- und Corona-gerecht über Zoom. Ein paar von euch kennen ihn vielleicht schon, denn er war schon bei einer Me on Stage von uns 2019. Und ja, den Rest, ein kurzes Recap und zu seiner Person überlasse ich ihm gerade selber. Herzlich willkommen, Martin.
Hallöchen. Oh, herrlich, herrlich. Schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich tierisch.
Ja, wir freuen uns auch.
Das ist schön. Ein Recap. Möchtest du ein Recap von als ich in 2019 in Bludenz war?
Ja, und kurz zu deiner Person für die Leute, die an dem Abend nicht dabei waren. Einfach so, dass sie ein bisschen wissen, was Sache ist, um was es heute gehen wird.
Die bekanntliche Frage, wer bin ich denn? gute Frage, weiß ich immer noch nicht ganz genau. Was ich weiß, ist, dass ich Martin Hemmen bin, dass ich in Deutschland, in Köln wohne, aber eigentlich gebürtiger Holländer bin. Und ich habe eine lange Liste an Sachen, die ich gemacht habe im Leben, die sehr spannend sind. Ich war Leistungssportler im Taekwondo. Ich war Musiker und auf der ganzen Welt unterwegs. War in vieler Hinsicht sehr erfolgreich. Worin ich nicht so erfolgreich war, war die Akzeptanz und der Umgang mit meinen Gefühlen und Emotionen vor allem. Und das hat dazu geführt, dass ich vor vielleicht mittlerweile fast knapp 10 Jahre sehr tief in eine Depression gestürzt bin. Und da habe ich versucht, mein Leben zu beenden, um mal direkt mit der Tür in Haus zu fallen. Und das war nicht das Ende, so wie sich das in dem Moment anfühlt, sondern ein ganz neuer Anfang, wo ich so weit in der Ecke gedrängt war, dass ich nur noch nach vorne schauen konnte. Und damit habe ich angefangen in Polen bei Wim Hof und Kasper van der Meulen. Und von da aus, und wer Wim Hof ist, werden wir gleich eh alles noch besprechen. Aber ich bin in eiskaltes Wasser getaucht. Ich bin Berge hochgelaufen in Shorts bei minus 12, minus 15 Grad. Habe dann von da aus viele verrückte Sachen gemacht. Versucht, 100 Kilometer aus dem Stand zu laufen. Ich mache gerne viele verrückte Sachen. Und die haben aber damit zu tun, vor allem, dass ich mich, wie sagt man nochmal, dedicated auf Deutsch. Steffi, hilf mir.
Ah, Gottes Willen.
Dem verschrieben, ja. Meine Gefühle nicht mehr zu verstecken, sondern sie weitestens zu erforschen und auszuleben und vor allem darüber zu sprechen. Und dafür war ich in Bludenz in 2019, wo ich, und das müssen die Zuhörer auch wissen, das fing eigentlich an mit vielleicht einer der schönsten E-Mails, die ich je bekommen habe. so ein unglaublich liebevoller E-Mail mit viel zu viel Lob und viel zu viel Ehrfurcht, ob ich vielleicht kommen möchte. Und natürlich möchte ich das. Deswegen bin ich im Zug gestiegen und bin dann von einer Gruppe Menschen, die noch viel liebevoller und fantastischer war, als ich mir vorstellen konnte, da empfangen. Und das ist nicht gelogen. Das war wirklich ein wunderbarer Tag und Abend. Und dann habe ich abends gesprochen, beziehungsweise ich habe ein wenig gesprochen und habe danach gesagt, lasst uns doch alle sprechen. Und da haben noch sehr viele andere Menschen gesprochen. Und das war wahnsinnig schön. Und jetzt sind wir hier, 2 Jahre später. Verdammt, das ist eine lange Zeit.
Und nehmen die Zeit aber geht so schnell.
Viel zu schnell.
Viel zu schnell.
Wahnsinn.
du hast es eh angesprochen, wo du in diese Ecke gedrängt warst und quasi neu starten musstest. Du hast, glaube ich, mal in einem Podcast oder ich weiß gar nicht, ob sogar bei uns auf der Bühne war, davon gesprochen, dass es immer wieder diesen Nullpunkt gibt oder man sich selber in diesen Nullpunkt erzwingen muss. Finde ich ganz toll. War dann die Message, die ich am besten fand. Deswegen habe ich mir die ja auch tätowieren lassen, schön auf dem Handgelenk als Wahnsinn. Erinnerung. Wie kamst du zu der Philosophie? Weil ich habe das nie so angesehen, so dass man den Nullpunkt als Neustart nehmen konnte. Das fand ich ganz interessant. Wie bist du dazu gekommen?
Ich glaube, also ich bin da nicht in als ich am ersten Nullpunkt sozusagen war, ne, der Abend, an dem ich versucht habe, das Leben zu beenden, war ein absoluter Nullpunkt. Und da muss man nicht sein als Nullpunkt unbedingt. Aber im Nachhinein, in Retrospektive, habe ich gemerkt, dass ein Nullpunkt, es gibt es in vielerlei Hinsicht. Der erste Nullpunkt, die ich danach hatte, war in Polen, als ich in dieses eiskalte Wasser lag und kurz nicht mehr nachdenken konnte, nicht mehr einfach alles kurz loslassen musste. Das muss man nämlich bei solchen extremen Reize. Und als ich das dann nochmal gemacht habe, als ich 7 Tage mit Mönche auf dem Berg saß, ohne zu essen, ohne zu trinken, oder ein wenig zu trinken, aber viel zu wenig. Ich habe irgendwann ein Pattern erkannt für mich, wo ich gemerkt habe, hey, es gibt immer so eine Art Nullpunkt und wir bewerten das sehr oft negativ, obwohl dieser Nullpunkt vielleicht einer der wenigen Momente ist, wo man wirklich mal die Augen aufmacht und wirklich mal nach außen hinschaut oder nach innen reinschaut und sagt, was ist denn jetzt? Oder Fragen wie, was möchte ich wirklich oder wer bin ich oder warum fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle? Und ich glaube, dass leider viele Menschen einen Nullpunkt in negativer Hinsicht erst erreichen müssen. Und das ist direkt ein Kritikpunkt, die ich oft bringe, ist, dass die Gesellschaft oft nicht wahrnimmt, dass vielleicht dieser Nullpunkt aber die größte Chance ist, weil wenn du nichts mehr zu verlieren hast, so wie ich das in dem Moment auch hatte, kannst du 100% ehrlich sein. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, die wir viel öfters erleben sollten oder wo wir viel öfter uns hinarbeiten sollten. Momente, wo man sagt, boah, ich habe gerade nichts zu verlieren, weißt du was? Ich traue mir mal was. Ich traue mir mal, über was Neues nachzudenken oder andere Gedanken zu hegen. Und deswegen wurde dieser Nullpunkt wurde für mich erst im Nachhinein, als ich diese Patterns gesehen habe, wurde für mich so eine Sache, die ich jetzt fast täglich, weil ich versuche, also oft wie ich kann, ein Eisbad zu nehmen oder eine intensive Atemsession zu machen oder sportlich eine Leistung zu bringen, wovon ich vorher meistens denke, das kann ich nicht. Und ich habe jetzt in meinen Alltag diese Mini-Nullpunkte eigentlich eingebaut, wo ich kurz nicht mehr so tun kann, als wäre ich jemanden, sondern zurückgeschmissen werde im positiven Sinne auf das, was ich wirklich bin und da dann extrem ehrlich mit mir selber sprechen kann. Und das ist wirklich schön.
Ja, finde ich auch. Habe ich auch gelernt anzuwenden. Denn ich habe mich ja, nachdem du bei uns warst, weiterhin damit befasst, online auf Social Media verfolgt und bin dann auch in einem von deinen Atemkursen gelandet. Atmen für Stimmt. Weihnachten.
Ja. Ja, ach Mensch. Da hast du, genau, ja.
Ja, und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt. Bei uns ist dann die Frage aufgekommen, weil ich habe das natürlich auch bei uns in der Crew erzählt, dass ich da mitmache. Und wir wissen ja alle, oder auch wenn man dich danach, nach dem Interview dann vielleicht online ein bisschen verfolgt, dass du verschiedene Tools benutzt. Du hast es auch eh schon gesagt, mit dem Eisbaden, mit dem Atmen. Wir fanden dann die Frage ganz interessant, was sind deine 3 Lieblingstools?
Oh Mann, da muss ich immer wählen. ich wollte nämlich gerade sagen, das Lustige ist, im letzten halben Jahr, wir haben gerade gesprochen, was macht man so, ne, in dieser Zeit und Lockdown, ich habe noch wieder so viel mehr Sachen entdeckt für mich, die ich als unglaublich sinnvolle Werkzeuge erfahren habe. Aber es ist gut. Meine 3 beste Tools. Also auf Platz 1 steht tatsächlich die Kälte und das Eisbad. Oder halt kalten Fluss oder im Winter Schuhe aus und oder so viel wie möglich Klamotten aus und mal über die Wiese rollen. Kälte, was ich so schön finde an Kälte, ist, dass es Kälte ist so ein bisschen wie die Königin beim Schach. Du kannst kaum was gegen Kälte machen. Jeder Mensch Egal, ob du jetzt super groß und muskulös oder klein und schmächtig oder viel redest, wenig redest, jeder Mensch in ein Eisbad ist ganz kurz, ganz klein und ganz, da ist sehr wenig, weil du musst dich komplett versuchen zusammen zu halten und um nicht an diese extreme Reiz, ich würde nicht sagen unterzugehen, aber da passiert sehr viel. Und deswegen, ich finde, dieser Reiz von Kälte hat bei mir bisher am allermeisten gebracht. Auch weil es was ist, was eigentlich fast jeder Mensch kann, in mehrere oder weniger Maße. Aber jeder kann sich mit der Kälte auseinandersetzen. Und es bringt unglaublich viel, weil, wie gesagt, im Eisbad bist du nicht mehr der Coole. Oder du bist eigentlich nichts von dem, was du im Alltag oft versuchst hochzuhalten. Und ich merke das noch jeden Tag. Immer wenn ich mich da reinsetze, denke ich, ey, so tough bist du doch nicht, Martin. Und das ist völlig okay, weil das will ich auch eigentlich gar nicht sein. Ne? Und Kälte ist wahnsinnig schön und es macht einfach, mir macht es höllisch Spaß. Ich weiß, dass es für manche auch eher so ein Schreck- und Horrorgedanken ist, aber es macht
das
einfach.
Das bin ich ja. Jedes Mal. Aber wieder anstrengend.
Genau, aber dann ist, und das ist das Schöne, dann ist aber das Gefühl danach zum Beispiel wahnsinnig.
Ja.
Weil wenn man es dann gemacht hat,
ne? Bin ich immer extrem stolz, dass ich es wieder geschafft habe.
Genau, und das ist, und wenn danach was kommt, ist das schon die Hälfte, wenn nicht viel, noch viel weniger schlimm, als dass man sonst, ne? Ich habe viel weniger Angst, nachdem ich im Eisbad bin ja. Und da rauskomme und denke halt so, ey, was soll mir denn jetzt eigentlich noch passieren? Ich bin doch schon, ja. Ich habe das schon geschafft. Ne?
Da gibt es für mich eine schöne Anekdote, muss ich kurz erzählen. Da waren wir letzten Sommer mit den Corona-Lockerungen mit der Villa K am Fluss bei uns baden an der Ill und die war arschkalt, weil es war jetzt nicht der schönste Tag und alle sind da so voll easy reingelaufen und ich war nur so, ich gehe nicht rein, nee, niemand kriegt mich da rein. Und Furkan hat mich dann so lange genervt mit den Worten, ja, was würde jetzt Martin zu dir sagen, dass du nicht in dieses kalte Wasser gehst, ne?
Das ist aber Erpressung ist das.
Ja.
Reinste Erpressung.
Ich schließe es nicht zu, dann bin ich da rein. Und dann, das war auch so ein richtig befreiender Moment. So. Das ist genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und das war so richtig cool. Das war so, okay, ja gut, hatten wieder mal alle recht.
Ich meine, das Schöne ist, oder das Lustige ist, wäre ich dabei gewesen, hätte ich gesagt, Steffi, geh auf gar keinen Fall rein, wenn du keine Lust hast. Aber... Ne? Ich wäre selber natürlich kopfüber reingesprungen und wahrscheinlich hättest du dann auch Lust gehabt. Genau, und naja, das Schöne ist, ne, es ist vielleicht noch nicht mal, dass man immer Lust drauf hat, aber es ist ein überwältigendes Gefühl nachher und vor allem eine Leistung, die man mit sich bringt und eine Verbindung, die man mit sich angeht. Und das bringt mich direkt zum zweiten Punkt. Nach Kälte kommt für mich Atmung. Du warst bei einem meiner Atemkurse. Mhm. Für mich ist, es gibt wenig Persönlicheres als Atmen, weil wir es Tag und Nacht machen, 20.000 Mal am Tag, in verschiedenste Formen. Und wenn man darüber ein wenig mehr lernt, kann man so unglaublich viel mit sich machen. Insofern, du kannst ne, dich selber kontrollieren, wenn du möchtest. Du kannst aber auch mal ausreißen und Sachen gehen lassen. Du kannst hyperventilieren, du kannst sehr wenig atmen. Man kann, und Atmung ist ein Tool, wenn man das einmal erlernt und auch nur ganz basic, hat man das für den Rest seines Lebens. Und ich merke immer wieder, wie ich in verschiedenste Situationen immer noch zurückgreifen kann auf meine Atmung. Und das ist einfach, das finde ich unglaublich schön. Wir haben, glaube ich, in den Kurs, da spreche ich grundsätzlich immer oft drüber, auch darüber gesprochen, wie atmet man eigentlich, wenn? Ne? Wie atmet man, wenn man Angst hat oder sauer ist oder fröhlich? Oder und daran merkt man ja schon, wie viel, ne? Deine Atmung ist immer dabei. Mhm. Wenn du sprintest, wenn du schläfst, wenn du, es ist immer dabei. Und deswegen ist für mich Atmung ist ein unglaublich wichtiger und schöner Tool, weil es heilen kann, weil es einen aufregen kann, wenn man es möchte, weil man damit meditieren kann, wenn man sonst nicht die Ruhe dafür hat, weil man so viel kann. Das ist Tool, mein absolutes Favorite Werkzeug, Nummer 2 und Nummer 3. Jetzt muss ich mir aber wirklich zwischen so viel Sachen wählen.
Dann lasse ich dich überlegen, während ich zum Atmen auch wieder eine Anekdote
gerne
erzählen kann.
Das ist gut, nice.
ich war in deinem Atemkurs und ich fand das echt spannend. Ich habe das danach, du hast uns ja die Unterlagen dann auch geschickt. Ich habe das danach, weil ich so ein Visual Learner bin, noch selber nochmal niedergeschrieben, damit das so wirklich da geil reingeht. Mhm. Und ich merke tatsächlich, dass ich es öfter benutze. Ich habe ja selber auch mit Angst und Panikattacken nicht zu kämpfen, aber zu arbeiten, würde ich sagen.
Schön.
Und mit Depressionen den Umgang zu erlernen. Und ich hatte vor 3 Wochen einen Unfall an meiner Hand. Mir gefühlt fast den Daumen abgeschnitten. Und da musste ich auch einen kurzen Moment, bin ich echt so in Panik gekommen, logisch. Und dann habe ich mich aber direkt darauf besinnt, so okay, atme jetzt richtig. Und dann ging es eigentlich voll gut. Sogar die Sanitäter, alle waren voll überrascht, dass ich dann so ruhig war. Und ich war so, ja, atmen. That's it.
I got the tools, Mofo.
Ja, das war für mich dann echt so mega nice, weil ich weiß, dass ich da früher voll durchgedreht wäre. Und dann alles so, auch der Arzt, der mich genäht hat, war so, okay, du bist voll ruhig, warum weinst du nicht? Und ich so, was? Muss ich nicht. Kann nicht dagegen atmen. Geht alles. Gewusst wie. Also echt, ja, die Kurse bringen was.
Schönste, was ich hören kann, genau. Genau, komm alle zu meinem Kurs. Nee, das ist aber genau, und ich glaube wirklich, dass das es ist, es geht noch nicht mal immer um, um alles können oder alles kontrollieren, oder es geht aber darum, dass du immer weißt, ich habe noch irgendwas, worauf ich zurückfallen
oder greifen kann.
Genau, und ich hab da was für mich. Und ich glaube, das zu sich kommen alleine schon bringt unglaublich viel. Das heißt nicht, dass du nicht trotzdem noch Schmerzen gespürt hast oder sowas,
nein,
aber man weiß einfach, okay, I got this. Und deswegen ist Atmung ist ein wahnsinnig guter Tool. Und ich würde fast sagen, jetzt habe ich das, während du nämlich deine Anekdote erzählt hast, habe ich gedacht, gut, das ist eigentlich nämlich Tool Nummer 3 ist Austausch ist oder ist menschliche Kommunikation, sowohl körperlich als psychologisch, physiologisch und so weiter. Wir sind sehr weit voneinander entfernt mittlerweile als Menschen, meiner Meinung nach. Ne? Es gibt viele Menschen, so wie ihr, so wie ich, die dagegen versuchen zu kämpfen und zu sagen, nein, kommt zusammen. Aber wenn man sich mal, ich schaue manchmal auf der Straße und sehe dann riesen Autos mit immer nur eine Person drin und die fahren von A nach B alleine und irgendwie alles alleine, alleine, alleine. Und ich glaube, dass mein Thema, das Tabu durchbrechen, ist für mich quasi Werkzeug Nummer 3 ist, spreche mit anderen Menschen, verbinde dich mit anderen Menschen, sag doch einfach mal, dass du Angst hast oder dass es dir nicht gut geht oder dass du was gerne möchtest von jemand anderen. Oder wir können uns, glaube ich, so viel erleichtern, wenn wir anfangen, wenn wir einfach wieder miteinander sprechen. Es muss noch nicht mal direkt, du musst nicht jemand seine Hand greifen oder sowas. Ich mag sehr gerne Menschen anfassen, halt, weil ich das aus meiner noch nicht mal holländischen Kultur, aber meine Familie- und Freunde-Kultur kenne. Aber erstmal sprechen und einfach mal sagen, hey du, wie geht's dir? Weil mir geht's eigentlich nicht so cool und können wir darüber mal reden? Und viel mehr davon, das wünsche ich mir. Und das finde ich ein unglaublich schönes Werkzeug, weil zum Beispiel, und das kennst du bestimmt auch, es in eine Angstphase oder Panikphase oder in eine depressive Phase oder in, fühlt man sich immer als der einzige Person auf Erde, der das gerade durchlebt. Und
oh,
das
ja
ist einfach totaler Bullshit, weil wenn du,
es gibt so viele.
Genau, wir haben ja die Statistiken, die habe ich alle schon mal, die rattel ich jeden Tag aus, aber es geht nicht darum, aber rufe 4 Freunde an und wenigstens, mindestens eine von denen, einfach auf die Zahlen summiert, hat die gleiche Probleme. Und wenn alle 4 sagen, mir geht's blendend, dann musst du deine Freunde wechseln, weil dann lügen sie alle. So nämlich.
Ja.
Nein, aber ja.
Da finde ich auch, du hast so einen wunderschönen Slogan zu deinem dritten Tool hier, nämlich Deutschland, wir müssen reden, oder in unserem Fall Österreich, wir müssen reden. Und nicht nur mir, sondern unserer ganzen Crew gefällt das einfach, weil du mit deiner Sache dieses Stigma versuchst zu brechen, eben über diese Tabuthemen zu reden. Und das ist genau, was wir hier in dem Podcast ja auch versuchen. Und die, die dich noch nicht kennen, werden das jetzt nicht wissen, aber Martin hat auch einen eigenen Podcast, wo er yes. genau über diese Themen spricht, nämlich Martins Mind. So findet man dich auch auf allen Social Medias unter dem @martinsmind.
Yes.
Und da redest du auch über diese Tools und über andere Themen. Erzähl doch auch mal von dem ein bisschen, weil...
Ja, also beziehungsweise ich mache auf Social Media meistens, wo ich Bock drauf habe. Deswegen ist nicht für jeder direkt immer leicht zu erfassen, was macht er denn eigentlich, weil ich mittlerweile mich angeeignet habe, einfach zu machen, wo ich Bock drauf habe. Das heißt, es kann auch sein, dass du ein Bild von Pfannkuchen kriegst, weil ich gerade Pfannkuchen gebacken habe. Was ich aber tatsächlich versuche und was manchmal besser und manchmal weniger klappt, ist mein Instagram-Account, ein sehr echter, realer Instagram-Account sein zu lassen, wo ich spreche über meine Ängste, was ich von anderen Menschen lerne, was ich mit anderen Menschen durchlebe, was ich für sinnvoll halte. Ich versuche natürlich auch auf jeden Fall immer Tipps zu geben oder nicht Tipps, sondern Themen anzusprechen und zu sagen, hey, das und das kommt mir gerade, habe ich irgendwie rausgefunden, oder ich habe gesehen, dass viele Menschen gerade da und damit zu kämpfen haben, und ich versuche dies und das. Es ist bunt gemischt, immer mal hin und her, und das wird mir, wie gesagt, auch öfters vorgeworfen. Ich bin Coach von vielen Profi-Kampfsportler in Deutschland. Da landet auch ausreichend da drauf. Es geht nicht immer nur um diese eine Sache. Worum es mir aber, glaube ich, geht, und das ist eigentlich das gleiche Thema, ist einfach zu reden und zu sprechen. Und das ist lustigerweise gleichzeitig das Schwierige. Ich merke, dass ich ein bisschen eine Aversie, sagt man das auch auf Deutsch, dass ich mich ein bisschen gegen Social Media immer wieder... Ja. Ich finde das sehr schwierig, weil der Austausch ist sehr wenig da, nicht ganz so echt. Und ich finde, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, hey, es ist cool, aber wenn du was von mir willst, dann komm doch einfach nach Köln oder ich komme zu dir und dann hängen wir einen Tag rum und dann können wir auch mal, da kann man wirklich was machen von Mensch zu Mensch. Ich finde das auf Instagram schwierig. Versuche nichtdestotrotz da so ein bisschen, vielleicht versuche ich ein bisschen Hoffnung zu verbreiten und zu sagen, Leute, guck mal, sieht alles so cool aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Und auch das ist völlig okay, weil es ist nämlich wertvoll, im Leben alles zu durchleben.
Also bei mir hat es funktioniert.
Ja, du funktionierst aber für mich auch sehr gut. Ich check ja auch, ich bin ein Riesenfan von dir. Ich check ja immer deine Account und Stories und Realness und alles. Und deswegen, deswegen funktioniert das, glaube ich, so gut, weil wir gegenseitig Fans sind.
Ja, ich bin auch immer mehr bemüht, einfach das Ganze real zu halten, wie es halt einfach gerade ist, weil bringt eh nichts.
Ja, ich glaube sogar, dass es so schön ist, wenn man irgendwann, ich merke immer mehr, wie manchmal komme ich irgendwo rein und merke dann nach 20 Minuten, dass Menschen schon so ein bisschen komisch schauen und denke dann halt so, ach, dann gucke ich doch erstmal, was ich angezogen habe, weil ich halt über so viele Sachen mich wirklich nicht mehr Gedanken mache, weil sie auch so unwichtig sind, und sehe dann halt, dass ich eine Hose anhabe, die wirklich, wirklich nur noch mit ein paar Flicken aneinander hängt, und dass ich irgendwie zwei verschiedene Schuhe anhabe, und das ist mir aber einfach auch egal, weil ich es ist so schön, das alles loszulassen, das merke ich immer mehr. Es ist so schön, einfach barfuß durch eine Stadt zu laufen und Menschen dich komisch anschauen zu lassen und zu denken, lustig, weil eigentlich sind diese Menschen sehr arm dran, weil sie sind so eingeengt in ihre Vision und in ihre Welt und in ihre Gedanken, und dann kommt jemand vorbei, der das alles einfach mal sein lässt und damit kommen sehr viele Menschen nicht klar. Und ich glaube, dass die Welt viel mehr Menschen wie du und ich braucht, die nämlich einfach sagen, Leute, komm, wofür das alles? Es ist doch, ne, es ist eigentlich alles da. Ich bin ein Mensch mit einem Herz und mit einer Seele und habe Gedanken und das Ganze drumherum, dieses ganze Gelaber, brauchen doch eigentlich nicht ganz so viel.
Ja, für mich ist das immer der Moment, wenn ich meinen Kopf rasiere, so wie jetzt. Das ist immer so eine Befreiung von allem. Das ist für mich immer so,
okay, weg damit.
Jetzt geht's wieder los.
Ja, hey.
Du hast ja auch in Corona-Zeiten auch deine ganz langen Haare, für die du eigentlich schon fast auch ein bisschen bekannt warst, weggeschnitten. Und ich weiß, dass du, weil du vorher gesagt hast, mit Menschen face-to-face, ihr habt ja auch dieses Projekt mit Freigehege. Mhm. Wie hast du jetzt zum Beispiel mit diesem Projekt oder allgemein denn die Corona-Zeit erlebt? Weil wenn du sagst, mit deiner Vergangenheit und die Statistiken zeigen, dass die psychischen Erkrankungen in Lockdown-Zeiten wieder stärker vermehrt aufgetreten sind. Wie war das für dich mit deinen Erkrankungen, Diagnosen und ja, was hast du die ganze Zeit denn so getan? Außer Kurse geben.
Genau. Ja, ich habe, mir ging es blendend. Nee, nun, also ich glaube, vorausgestellt, dass ich, als der erste Lockdown kam, habe ich gedacht, boah, das wird eine interessante Zeit. Und ich glaube, das ist schon das Lustige. Ich versuche immer mehr, wenn Schicksale oder wenn was passiert, versuche ich sehr schnell einen Schritt zurückzumachen und erst nicht zu reagieren, sondern zu sagen, okay, wow, interessant. Was gibt's denn hier und was gibt's zu erforschen? Und ich habe am Anfang mich verweigert, zu verfallen, wie viele Menschen um mich rum in halt rumgemotze und alles Scheiße und dies und das, sondern gesagt, okay, das ist eine Form von Test. Ne? Ist eine interessante These, was passiert jetzt. Und ich habe in erster Instanz, ich war ganz am Anfang bei drin geblieben zum Beispiel. Da habe ich dann jeden Morgen eine Kurs gemacht. Da konnten Leute via Webcam mitmachen, haben wir geatmet und bewogen und Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Und dann habe ich ein paar Online-Kurse gemacht und ich habe in erster Instanz einfach viele Sachen gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass mir die Menschen unglaublich fehlen. Und ich glaube, der Grund, dass es mir nicht unbedingt viel schlechter geht, ist, dass ich eigentlich der gleiche Punkt, ich habe das erstmal voll akzeptiert und gesagt, ich brauche Menschen um mich rum und die fehlen mir jetzt und das macht mich todtraurig. Das macht mich, ich bin schlechter gerade in meine Strukturen schaffen. Ich komme irgendwie mal schlechter aus dem Bett. Sind viele Sachen da. Ich werte sie aber nicht unbedingt, weil ne, das macht es nicht besser und ich kann die Situation und die Lage gerade nicht verändern. Und was wir gemacht haben mit Freigehege zum Beispiel, ist alles auf Zoom verlagert und die Freigehege-Sessions sind jeden Sonntag auf Zoom. Und wir sprechen eigentlich hauptsächlich darüber, wie schade es ist, dass wir nicht im Wald rumschreien und Baumstämme werfen können. Und das tut trotzdem gut. Und ja, nichtdestotrotz, mir fehlt das alles tierisch. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, ich mittlerweile versuche, sowas, ne, weil das tut weh in der Seele, dann trotzdem als was Wertvolles zu sehen und zu sagen, okay, dann wird es ja unglaublich schön sein, wenn wir irgendwann wieder auf der Wiese zusammen in der Kälte, bei Regen, bei Sonne, wenn ich wieder im Zug steigen kann und nach Bludenz fahre oder wenn ich, wird ja alles unglaublich schön sein. Das wird ja so viel wertvoller sein, als das es vorher war.
Viel intensiver.
Genau.
Es ist immer, wenn man etwas nicht mehr hat, dann wertschätzt man es wieder mehr, wenn es dann wieder kommt.
Genau. Und jetzt wird die, glaube ich, die Riesenherausforderung wird sein, wenn es dann alles wieder da ist, nicht allzu schnell sich wieder daran zu gewöhnen. Ich glaube, das ist, ne, dafür sind wir auch als Mensch bekannt, sehr schnell Sachen einfach als normal anzunehmen. Das wird eine große Herausforderung sein. Aber das können wir ja erst ausprobieren, wenn es wieder soweit ist. Und das soll verdammt nochmal jetzt langsam auch mal passieren.
Ich meine, ein Vorteil hatte das Ganze ja auch für dich und deine Familie. Ihr habt ja eine kleine Tochter.
Yes.
Und da du ja so dieses Stigma oder verschiedene Stigma brechen willst, hat sich mir dann die Frage ergeben, was würdest du sagen, wie erziehst du deine Tochter anders als vielleicht die breite Masse? Was hast du das Gefühl, was du anders machst oder was dir extrem wichtig ist, dass sie lernt?
Das ist vieles. Also es ist alles unglaublich spannend. Ich habe unglaublich viel Angst auch als Vater jetzt in eine ganz andere Rolle. Ich habe mit ganz anderen Emotionen zu kämpfen. Einerseits möchte ich sehr gerne, dass meine Tochter Sachen erspart bleiben, die ich durchleben musste. Das, glaube ich, hat jeder Eltern letzten Endes. Alle Eltern möchten nicht, dass ihre Kinder leiden oder sowas. Und vielleicht genau deswegen, und ich glaube, das ist finde ich eine schöne Philosophie, ich versuche meine Tochter ganz, ganz voran, allererstens zu erziehen mit das Wissen, dass sie ein Teil der Natur ist und dass die Natur zu ihr gehört und dass Natur heilen kann und Natur da ist und wir als Menschen zur Natur gehören. Wir sind sehr viel draußen, wir sind sehr viel barfuß bei jedem Wetter irgendwie am Rumtödeln. Meine Tochter findet das alles wahnsinnig lustig und schön. Wir springen noch nicht im eiskalten Wasser, das hat Mama verboten, aber ich lasse sie sehr viel erforschen und auch mal in Brennnesseln nicht reinfallen, aber sie hat da mal reingegriffen. Das sind aber alles Erfahrungen, die ich finde, dass wir gehören zur Natur. Und je früher wir unseren Umgang damit finden, desto besser ist es. Außerdem möchte ich, dass meine Tochter, so schnell sie das kapieren kann und spricht, dass sie weiß, dass wir über alles sprechen. Immer über alles sprechen können, egal was es gibt, egal ob ich vielleicht sogar irgendwann, wenn ich älter bin, es nicht mehr sofort verstehe. Ich werde mir den Arsch aufreißen, um es mal so zu sagen, um sie offen zu begegnen und zu sagen, sprich mit mir, egal welches Thema es in deinem Leben gerade gibt. Über Gefühle können wir immer sprechen. Vielleicht sind manche andere Sachen nicht immer möglich, aber sprechen können wir immer, solange ich da bin. Und da kommt zu, dass ich möchte, dass sie weiß, dass jeder Gedanke, die sie entwickeln kann in ihr Gehirn, eine Möglichkeit im echten Leben ist. Ich glaube, das ist das Kraftvollste, was ich sie mitgeben möchte, weil ich das nie hatte. Mir wurde immer gesagt, sei doch nicht so wild oder das geht nicht. Oder mir wurde eigentlich sehr viel genommen, ist ja vielleicht schon sehr viel ausgeredet. Und ich möchte meine Tochter eigentlich alles einreden, um es mal positiv zu sagen. Ich möchte nämlich, dass sie weiß, dass wenn sie eine wahnsinnig gute Idee hat und dafür was machen muss, was eventuell nicht im System reinpasst oder in gewissem Maße gefährlich sein könnte oder was denn auch, dass ich sie darin unterstützen möchte und dass sie ihren eigenen Weg im Leben finden sollte und dadurch zu einem Mensch wird, die ihr eigenes Leben gestaltet und auch weiß, ich darf mein eigenes Leben gestalten. Ich scherze immer zu meiner Frau, wenn sie mit 13 kommt, mit der beste Business-Idee der Welt, dann darf sie wegen mir mit der Schule aufhören. Wenn sie wirklich davon überzeugt ist und bereit ist, da die nächsten so viele Jahre zu investieren und zu sagen, ich mache das jetzt, dann wäre ich so verrückt wahrscheinlich, um zu sagen, komm, dann machen wir es doch und wir gucken mal, wie wir es hinkriegen. Aber ich glaube, das sind so die Grund Prinzipien, die ich meiner Tochter sehr gerne mitgeben möchte. Und ich glaube, mit den restlichen Sachen, ich hoffe, dass sie sieht, dass ich immer mit Menschen spreche und dass sie das auch am besten machen sollte oder kann oder darf, dass sie immer sich mit anderen Menschen verbinden kann und dass man auch mal dabei in einen sauren Apfel beißt oder mal aufs Maul fliegt. Das gehört alles dazu. Also
Lernen aus Lebenserfahrung.
Genau. Genau, und lieber mehr als weniger. Das ist, glaube ich, so. Ja.
Ja, ich finde das wunderschön. Ich kenne das auch ein bisschen. Tickt meine Mama ganz ähnlich. Bin ich auch ganz froh. Aber ich finde das immer schön, wenn man das von Eltern hört, wie sie das machen. Das ist für mich immer so, yay, das glückliche Kind.
Ich hoffe, ja. Ja, beziehungsweise genau. Ich hoffe, dass sie auch sehr früh versteht, dass das alles zum Leben gehört. Dass sie, darüber möchte ich gerne mit ihr reden, dass auch, dass man nicht immer happy ist, sondern dass es auch echt mal Zeiten gibt, wo man unzufrieden oder gar unglücklich ist und dann aber nicht den Kopf im Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, lass uns doch erforschen, was macht dich unglücklich und was können wir tun und oder gehört ein Teil davon einfach, ne, zum Leben und einfach alles immer wieder zu erforschen. Da habe ich so eine unglaubliche Lust drauf. Ja.
Du hast eh schon davon gesprochen, das offen kommunizieren und unser Slogan für unseren Podcast ist ja Open-Mindedness. Was bedeutet für dich Open-Mindedness? Wie würdest du das jetzt für dich persönlich definieren? Wo hast du das Gefühl, dass du mehr Open-Minded bist als vielleicht ein anderer?
Wow.
Gute Frage.
Gute Frage, da sind ein paar Punkte. Ich glaube, dass ich würde sagen, wenn ich es vergleichen kann mit irgendwas oder nee, es geht miteinander einher. Ich glaube, diese Fähigkeit, die ich mir im Leben immer wieder versuche anzueignen oder anzugewöhnen, ist diesen Schritt zurückzunehmen. In jegliche Situation, wenn mir jemand auf der Straße irgendwie anschreit, versuche ich, und ich sage nicht, dass es immer klappt, aber ich versuche einen Schritt zurückzunehmen und erst die Situation mal zu betrachten für das, was es ist, weil vielleicht ist, ne, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht ist aber auch jemand einfach ein Arschloch oder vielleicht gibt es was anderes. Und ich versuche aber so ein bisschen weniger zu reagieren und ich glaube, dass das, was ist, was ein Open Mind mit sich bringt und es kommt so ein bisschen aus der Meditation und aus vieles von dem, was ich mache, dass ich versuche sehr oft 1, 2, 3, 4 Schritte zurückzunehmen und immer mehr einen Überblick zu verschaffen von, was gerade passiert. Und ich glaube, dass wenn wir das grundsätzlich als Menschen alle mehr machen könnten, dass unglaublich viele Sachen, dass es die gar nicht mehr geben würde, dass wir eigentlich gar keine Diskussion über Gender führen müssten. Weil wenn man einfach einen Schritt zurück macht und sich das alles anschaut, dann sieht man, dass jeder Mensch das Recht hat, sich, ne, so zu leben, sich selber aber auch so zu definieren, wie man möchte, dass man, es ist ja nichts dabei verloren oder gewonnen oder aus Balance, sondern eigentlich ist alles da. Und vielleicht muss ich, das ist eine große Gedanke, die ich grundsätzlich hege, ist, dass wenn wir eine Aufgabe hier auf Erde eigentlich haben als Menschen, wäre es meiner Meinung nach, Sachen in Balance zu halten, alles wieder in Balance zu bringen, was so aus Balance ist. Und weil sich davon aber vieles verschoben hat Richtung Menschen möchten eigentlich in ihr Leben so viel wie möglich sammeln und festhalten und irgendwie festklammern, wir verlieren so unglaublich den Blick für was eigentlich wirklich wichtig ist. Und Open-Mindedness ist für mich eine dieser Sachen, die Menschen dazu bringen könnte, einfach wieder viel mehr loszulassen und viel mehr zuzulassen und zu sagen, hey, interessant, dass du das möchtest in dein Leben. Ich möchte gerne darüber mehr wissen. Ich muss es noch nicht mal verstehen, aber ich möchte sehr gerne wissen, warum du A oder B oder C, weil ich lebe K und M und O. Und ne, ist doch eine interessante Sache eigentlich. Und wir könnten, glaube ich, so viel mehr Balance bringen, wenn wir Open-Mindedness, wenn jeder Mensch sich mal 10 Minuten am Tag hinsetzen würde und alles, was er meint zu wissen, einfach mal neben sich legt, so wie auf so ein kleines Tischchen, so, da tue ich mal alles, was ich meine zu wissen, tue ich dahin und jetzt 10 Minuten lang akzeptiere ich mal einfach alles auf diese Welt und dann schaue ich mal danach wieder, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass wie gesagt, ich versuche das oft und das, ich bin gar nicht immer erfolgreich. Bei weitem nicht, weil ich bin Mensch, aber ich versuche das oft und es wäre schön, wenn wir das allesamt vielleicht ein wenig mehr machen könnten.
Schöner Gedanke, gefällt mir. Gefällt mir wirklich.
Du lebst hier ja auch schon großen
Ja, ich übe es, ich übe es.
Genau.
Wir sind nur Mensch, man scheitert auch. Aber dann lernt man.
Genau, das gehört auch dazu. Ich glaube, dass Open-Mindedness auch das ist, beziehungsweise, das finde ich eine der größten Sachen ist, wenn jemand, ich flippe auch mal aus und ich sage aber auch immer, oder beziehungsweise meine Frau weiß zum Beispiel, dass ich fast immer nachher zurückkomme oder mich umdrehe zu ihr und sage, sorry, das war irgendwie auch, das war richtig dumm von mir und unnötig, aber jetzt ist es passiert.
Ja.
Wir können es ja nicht mehr verändern. Was wir machen können, ist darüber reden. Und wir sind alle fehlbar, oder wie sagt man es? Wir sind Menschen. Ja,
sind Menschen. Wir sind nicht unfehlbar.
Genau. Und ich glaube, dass das auch gar nicht das Ziel sein sollte.
Nein. Sondern
immer wieder dieser Austausch. Da sind wir einfach wieder bei Sprechen. Es ist am Ende Sprechen. Sprechen, 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 sprechen.
Wenn du jetzt am Ende unseres tollen Gespräches,
ja,
von dem ich wieder viel mitnehmen kann. Ich liebe das. Jedes Mal, wenn wir uns austauschen, bin ich danach so aufgefrischt. Wenn du jetzt an die Menschen, die sich diesen Podcast angehört haben, eine Message geben müsstest, deine Message.
Ja.
Was wäre das?
Ich will immer so viel sagen.
Kurz und knackig.
Kurz und knackig, ja, genau. Kurz und knackig wäre Österreich spreche, bitte. Oder Österreich, wir müssen sprechen. Kurz und knackig würde ich sagen, bitte, 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 liebste Menschen, die das hier gerade hören, der erste Impuls, den ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt, geht den doch einfach jetzt mal direkt nach. Und wenn das ist, die Dusche mal auf kalt zu drehen oder zu atmen oder einen Freund anzurufen, den du schon lange nicht mehr gesprochen hast oder mit jemand anderen zu sprechen oder selber ein Video aufzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte über meine Gefühle reden oder es ist mir eigentlich egal, Hauptsache es ist nicht was andere Menschen wehtut, weil das wäre ein schlechter Impuls, aber ein Impuls, die du vielleicht schon länger spürst, bitte macht es, weil ich glaube, dass viele Menschen unterschätzen, wie wichtig das ist und auch wie gut mir das tun würde. Ich brauche viel mehr Menschen, die sich an meine Seite stellen und sagen, nein, wir machen nicht länger so mit. Wir reden jetzt, wir sprechen, wir verändern das zusammen. Und ich will eine Riesenarmee, will ich, voller Liebe. So eine Liebesarmee, die einfach über die Welt zündet und sagt, nee, wir machen nicht mehr mit, ist uns egal, komm, wir machen es cooler und wir verändern einfach Schritt für Schritt für Schritt. Viel mehr Steffis, viel mehr Tinas, viel mehr Lukas, viel mehr Yasas.
Und wunderschöne Message, die geht direkt hier ins Herz.
Schön. Das wäre es.
Ja, sehr schön.
Und komm zu meinem Atemkurs.
Ja, muss ich echt mal wieder machen. An alle da draußen, ich kann es nur schwer empfehlen. Wenn es euch nur ansatzweise interessiert, tut es auf jeden Fall. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir diese Zeit genommen hast, mit mir dieses sehr interessante und lehrreiche Gespräch zu führen.
Immer, immer, immer.
Wie gesagt, ich kann wieder sehr viel mitnehmen und ich hoffe an alle, die das zugehört haben, dass ihr auf ihn hört, auf euren Impuls hört und dass ihr auch was mitnehmen konntet. Wie gesagt, ihr findet ihn überall unter dem Handle @martinhemm. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Wahnsinn. War wieder schön. Ich bin ganz hyped.
Yeah.
Jetzt wird wieder die Welt gerettet, Leute. Sehr schön.
Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren Podcast wieder anzuhören. Wenn die nächste Folge rauskommt, werdet ihr wie immer auf unseren Social Medias erfahren, @meonstage. Und ja, ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu und bis dann. Auf Wiedersehen.
Tschüss.